Hey du da draußen, willkommen bei Pawship, dem Podcast, der die Beziehung zwischen dir und deinem vierbeinigen Freund feiert. Ich bin Jessie, ausgebildete Tierverhaltensberaterin und deine Begleitung auf dieser Reise. Hier bei Pawship dreht sich alles um die Bindung, die wir mit unseren Hunden teilen. Wir sprechen über Training, Verhalten, Gesundheit und alles, was dazwischen liegt. Aber vor allem feiern wir die Freundschaft, die Pawship, die uns mit unseren Hunden verbindet. Also schnapp dir eine Tasse Kaffee oder Tee, setz dich mit deinem Fellfreund hin und lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Es ist wieder Donnerstag und es ist wieder Pawship Talkzeit. Ja, heute möchte ich über ein Thema sprechen, das in der Insta-Community in der Umfrage ganz, ganz weit vorne war, ein sehr gefragtes Thema war. Da jetzt auch nochmal den kleinen Hinweis an dich, folg mir doch gerne auf Instagram, denn dort habe ich immer wieder Umfragen auch und da kannst du an den Inhalten immer schön ja, dort mitentscheiden, das, was dich interessiert, was dich in deinem Alltag mit deinem Hund umhertreibt, was dir helfen würde. Da einfach mal folgen und mitmachen, die Stories, da sind immer ganz viele Umfragen. Mir hilft das extrem, meine Inhalte auch für dich interessant zu machen. Dafür mache ich sie ja, dass es dir auch hilft. Und du findest in den Shownotes den Link zu meinem Insta-Profil. Wenn du mir noch nicht folgst, bist du gerne eingeladen, da aufs Glöckchen zu tippen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das heutige Thema, was wie gesagt von der Insta-Community sehr gefragt war, ist das Thema Aus heißt aus. Ja, was umfasst das Thema? Worum geht es da genau? Und zwar, für mich heißt das Thema Aus heißt aus, sowohl so in die Richtung Anti-Giftköder-Training, gefundenes liegen lassen und auch bestenfalls anzeigen, dass da was ist. Oder eben auch, was immer ein großes Thema ist, bei meinen Coaches im Einzeltraining zum Beispiel, alles hergeben, was der Hund im Maul hat. Also wirklich schon fast so pur ausspucken auf Signal, was da so im Maul ist. Es ist ja nun mal so, wenn man sich dieses ganze Thema mal anschaut, gefundenes liegen lassen oder eben alles hergeben, egal was es ist, was im Maul ist, was bedeutet das für unsere Hunde? Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Ne? Wir haben uns ein Individuum ins Haus geholt, das komplett von der Natur her ganz anders tickt als wir. Nicht vom Lernverhalten, ne? Säugetiergehirn bleibt Säugetiergehirn, ich kann es nicht oft genug sagen. Das Lernverhalten bei Hunden und bei uns ist sehr, 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 sehr ähnlich, nur in ganz, ganz kleinen Nuancen anders. Aber dennoch ist ja das Naturell des Hundes ein anderes, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ein Hund jetzt mit uns spazieren geht und findet etwas, ist das natürlich erstmal Neugierde, es schmeckt, es ist Umwelterkundung. Es ist ja Nahrungsaufnahme, es ist Überlebensinstinkt. Also Nahrungsaufnahme ist für unseren Hund ja einfach natürlich ein Überlebensinstinkt in dem Sinne. Es ist völlig normal. Also man muss wirklich erstmal davon wegkommen, dass der Hund es macht, weil er uns irgendwie vorführen möchte. Das wird ja ganz, ganz oft irgendwie noch so propagiert, dass der Hund eigentlich voll das dominanzstrotzende Etwas ist und eigentlich den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, als uns zu zeigen, dass er die Oberhand hat und wir ja quasi, ne, der Graf Rotz in unserem Haushalt sozusagen. Das wird ja immer noch propagiert, gerne von vielen TV-TrainerInnen und auch im Internet viele Online-Hundeschulen, die sich auf sowas spezialisiert haben, uns zu erklären, dass unsere Hunde ja alles Arschlöcher sind. Dabei ist es tatsächlich so, dass es einfach nur natürliches Verhalten unserer Hunde ist, dass sie Umwelt erkunden, dass sie Neugierde zeigen, dass sie Fressbares auch fressen, weil es einfach dazugehört. Und es ist dann natürlich auch nicht verwunderlich, dass gerade Hunde, die aus dem Tierschutz kommen, die vielleicht sich selber versorgen mussten auf der Straße oder wo auch immer, dass die das natürlich viel, viel häufiger zeigen, viel intensiver zeigen, massiver zeigen, weil sie es gewöhnt sind. Es ist natürlich. Oder auch jetzt, wenn wir zum Thema Ausgeben oder Hergeben von Dingen, die sie im Maul haben, Da ist natürlich eine gewisse Ressourcensicherung mit dabei, weil gerade bei Tierschutzhunden zum Beispiel es ja so ist, sie mussten ja vielleicht auch Ressourcen sichern vor Artgenossen, die da auch mit wild rumgelaufen sind, oder sonstiges, dass sie überleben. Gerade bei diesen Hunden ist es ja gar nicht abwegig, dass es wichtig war. Es ist ein ganz natürliches Verhalten und generell ist da trotzdem auch Dinge, die uns wichtig sind, wir Menschen sind ja nicht anders, die werden verteidigt. Und es wird dann schon gesagt, so, hör mal, ne, also ich würde das gern schon behalten. Also wir sind ja auch niemand, die jetzt von Anfang an von Geburt aus direkt hergeben. Also wenn man mal so ein Kleinkind das Schäufelchen wegnehmen will, da wird das schon dran rumgerupft und gemeckert. Es ist halt in uns drin. Es ist total natürliches Verhalten, dass Hunde nicht direkt alles liegen lassen und auch nicht direkt alles hergeben. Mal auf der anderen Seite, also was natürlich davon losgelöst ist, abgekoppelt ist, ist natürlich Verhalten, was ungesund ist. Ne, wenn der Hund nicht Fressbares fressen möchte. Ne? Es gibt das Pika-Syndrom, das ist mega, mega selten, ist auch schwer, schwer, schwer zu diagnostizieren, aber es gibt Fälle, wenn der Hund ständig Steine frisst oder wirklich Dinge, die nicht verdaulich sind, die eigentlich nicht zum Fressen da sind, da muss man sich natürlich dann auch mal genauer drauf stürzen, gucken. Ne? Das ist dann im Grunde eine Störung. Kein natürliches Verhalten in dem Sinne mehr. Genauso muss man natürlich schauen, gibt es spezielle Situationen, also wenn der Hund halt nicht immer alles frisst, was er findet, muss man da auch mal genauer drauf gucken. Ne, wenn man draußen einen Staubsauger hat, man geht raus und im Grunde saugt er erstmal alles auf, was irgendwo rumliegt, ist das erstmal natürliches Verhalten. Natürlich muss man aber auch gucken, wenn man so das Gefühl hat, der Hund ist eigentlich nur auf Strom draußen unterwegs, nicht mehr ansprechbar und so weiter. Dann kann das auch durch einen Stressor kommen. Ne? Fällt am meisten auf, wenn man jetzt sagt, okay, mein Hund frisst gar nicht immer draußen. Manchmal haut er einfach rein und ich weiß nicht warum. Da muss man einfach mal schauen, gibt es in diesen Situationen, wo der Hund draußen auf einmal ständig auf der Suche ist und auch alles aufnimmt und gibt es da vielleicht Stressoren? Gibt es da vielleicht Ursachen, die dafür sorgen, dass der Hund in diesen Situationen, in diesen Umständen das macht und sonst nicht? Das kann auch sein. Also klar, erstmal gehen wir von natürlichem Verhalten aus, aber es gibt natürlich auch Situationen und Umstände, wo der Hund dieses Suchen, finden, fressen, richtig manisch, sage ich jetzt mal, dass das als Ur, also das als Symptom gezeigt wird. Ne, ich sage jetzt mal zum Beispiel, man hat zwei Hunde und zwischen den zweien ist immer ein bisschen Spannung. Und wenn man alleine mit dem Hund rausgeht, also getrennt mit den Hunden rausgeht, passiert nichts. Der Hund, ist voll easy, er sucht nichts, ne, der nimmt nichts auf, was rumliegt. Geht man aber mit beiden gleichzeitig, fängt der eine Hund zum Beispiel dann die ganze Zeit an, sich irgendwas zu suchen, ist nicht mehr ansprechbar, ist in seiner eigenen Welt und schlingt alles runter, was er findet. Dann merkt man ja, okay, es liegt irgendwie ja an der Situation, der zweite Hund kommt mit auf den Spaziergang und schon ist mein erster Hund, sage ich jetzt mal, anders unterwegs. Da müsste man natürlich schauen, was genau sind die Ursachen, was genau stresst den an diesem Spaziergang, wie kann man das anders regeln, wie kann man das ja so gestalten, dass es dem ersten Hund auch beim gemeinsamen Spaziergang gut geht, dass er eben dann nicht darin verfallen muss, ständig irgendwas zu suchen und zu fressen. Das sind halt dann so Sachen, wo man merkt, okay, da hat ein gewisser Umstand, eine gewisse Situation trägt dazu bei, dass der Hund es macht. Kann auch sein, zum Beispiel Kinder wohnen im Haushalt, bei alleinigen Spaziergängen mit dem Hund ist alles in Butter. Geht aber zum Beispiel das Kleinkind mit dem Roller oder, ja, was ist das Kleinkind mit dem Roller, Klein, mit Bobbycar oder das etwas ältere Kind mit dem Roller oder sowas und auf einmal fängt der Hund an, wuschelig durch die Gegend zu laufen, alles aufzunehmen, was er findet und so weiter. Da kann man halt auch dann mal auf die Situation schauen. Ist vielleicht einfach das Kind ihm zu laut, zu hektisch, er kann es schlecht einschätzen. Es ist vielleicht schon mal irgendwie was passiert, dass das Kind versehentlich den Hund mit dem Roller umgepöllert hat oder mit dem Bobbycar oder so. Das sind so Situationen, wo ich hellhörig werden würde und erstmal gucken würde, was ist denn in diesen Situationen, bevor ich jetzt hier das große Komplettprogramm auffahren würde an Anti-Giftköder und weiß ich nicht was, würde ich da tatsächlich mal gucken, ist es situativ? Kann es sein, dass es da Ursachen für gibt in diesen Situationen? Was sind da Stressoren? Wie kann ich die ja verändern, dass sich alle wohlfühlen, dass alle wieder gemeinsam easy peasy spazieren gehen können? Und aber ansonsten ist es halt erstmal natürliches Verhalten. Ja, jetzt haben wir erstmal besprochen, was denn für deinen Hund quasi das bedeutet, wenn er draußen Sachen frisst oder nicht hergibt und so weiter, warum das so ist. Jetzt erstmal dann auch mal, was bedeutet das für uns Menschen? Natürlich Kontrollverlust. Man weiß nie, was nimmt der Hund auf? Ist es giftig? Gerade heutzutage mit den ganzen Giftköderwarnungen. Was nimmt der Hund auf? Gerade bei allergischen Hunden, wenn eine Allergie besteht, eine Unverträglichkeit besteht, ist es natürlich auch total doof, nicht zu wissen, was hat der Hund da gefressen? Ist es ein, ja, etwas, wogegen er allergisch ist? Ist natürlich dann doof. Dem entgegenstehend ist natürlich das, was wir dann heute natürlich auch noch besprechen wollen. Aus heißt aus. Was bedeutet das für uns Menschen? Beziehungsweise, was bedeutet das aus heißt aus für unseren Hund erstmal wieder? Es bedeutet für den Hund natürlich erstmal bei ihm ein Kontrollverlust. Bei ihm ein Spaß hört auf, etwas Leckeres wird ihm weggenommen oder darf es nicht nehmen. Es sind ja erstmal negative Gefühle, die der Hund damit hat. So, und für uns Menschen bedeutet es aber ein Sicherheitsgefühl. Ein Sicherheitsgefühl zu wissen, okay, mein Hund zeigt mir auf der einen Seite auf dem Spaziergang zum Beispiel etwas an, was er gefunden hat, was er gerne fressen würde. Oder auch, wenn er schon etwas hat oder mit dem Spielzeug, wenn irgendwas ist, ich kann auf jeden Fall jederzeit sagen, so aus heißt aus und der Hund gibt's her oder nimmt es gar nicht erst auf, ist für uns ein Sicherheitsgefühl. Sagen zu können, okay, er nimmt nichts auf. Und wenn irgendwas ist, kann ich es sofort beenden, nur dadurch, dass der Hund quasi etwas ausgibt. Ne? Oder wenn am Anfang quasi das Liegenlassen noch nicht so gut trainiert ist, dass man sagen kann, okay, aber mein Aussignal, dass der Hund das, was er im Maul hat, direkt ausspuckt, egal was es ist, gibt Sicherheitsgefühl. Was da meiner Meinung nach auf gar keinen Fall eine Rolle spielen sollte, was aber leider oft meiner Erfahrung nach der Fall ist, ist, dass es für uns Menschen eine Form von Macht- und Ego-Streicheln darstellen sollte. Also, wenn es um Sicherheitsgefühl geht, bin ich vollkommen d'accord, bin ich dabei. Geht es aber hier drum, der Hund soll machen, was ich sage, weil ich es sage und soll quasi nochmal fragen, wie hoch er springen soll dabei, also Macht- und Ego-Streicheln, bin ich raus. Weil der Hund ist ein Lebewesen, wir haben den in unseren Haushalt geholt. Der Hund hat sich das nicht ausgesucht, er hat sich seine Lebensumstände nicht ausgesucht. Wir konnten ihn nicht vorher fragen, ob er gerne mit uns und noch vielleicht zwei, drei Kindern und dem zweiten Hund und vielleicht noch Hasen und Hühnern und so zusammenleben möchte. Alles das konnte er nicht entscheiden. Und wenn wir uns ein fühlendes, soziales Individuum ins Haus holen, finde ich, sollte da Macht und Ego so weg. Ne, man sollte da gucken, dass man im Team, als Familie funktioniert, gemeinsam. Keiner ist perfekt. Niemand kann 100% geben. Das können wir von uns Menschen nicht erwarten oder erwarten, dass andere das nicht von uns erwarten, dass wir perfekt sind und 100% ständig alles richtig machen. Das funktioniert nicht. Und genauso funktioniert das auch bei den Hunden nicht. So, aber oft wird von den Hunden wirklich Perfektion in jeder Übung und in jeder Schwierigkeitsstufe erwartet, aber von uns Menschen zum Beispiel nicht. Und da möchte ich bitte nochmal wirklich drauf explizit hinweisen: Sicherheitsgefühl ja, Macht und Ego, merp. So, wenn wir jetzt uns überlegen, wir möchten es hinbekommen, dass unser Hund Gefundenes anzeigt, ne? Und das, was er vielleicht im Maul hat, sei es ein Spielzeug jetzt, sei es wirklich etwas Gefressenes, etwas Gefundenes, was er schon im Maul hat oder sonst irgendwas, das sofort ausspucken soll, ist natürlich jetzt erstmal die Frage, wie üben wir das? Wie bringst du deinem Hund bei, dass er bitte liegen lassen soll oder halt hergeben soll, bestenfalls beides können soll? Und da trifft man dann bei vielen TV-TrainerInnen und im Internet auf, gerade so im Social Media, wenn du da unterwegs bist, auf abstruse Trainingsanleitungen, sage ich jetzt mal, möchte ich es jetzt mal nennen, die dann auf Druck, Zwang, Strafen und so weiter basieren. Die sollen Meideverhalten hervorrufen. Das heißt, dass dein Hund weiß, dass er dies und jenes nicht darf, in Anführungsstrichen. Der Hund lernt aber nicht, dass er das nicht darf, sondern der Hund lernt bei vielen dieser Trainingsphilosophien, sage ich jetzt einfach mal, die auf Druck, Zwang und Strafen und so weiter, Dominanzgedöns basieren, eigentlich nur, dass es in deiner Nähe scheiße wird. Also es heißt Meideverhalten, es wird da einfach über Meideverhalten gearbeitet, der Hund soll das meiden und ja, angeblich lernen, dass er das nicht darf. So, jetzt wenn wir uns aber mal auch von uns ausgehend, das Nervensystem der Hunde, das Lernverhalten der Hunde ist sehr, sehr ähnlich mit unserem, das habe ich ja eingangs schon erwähnt. Das heißt, wenn wir jetzt mal einfach mal das ummünzen auf unsere Menschenwelt. Wenn du etwas lernen sollst, etwas umlernen sollst, das ist ja nun mal ein natürliches Dingen und ein natürlicher Impuls soll, also etwas, was für uns natürlich ist, das sollen wir jetzt quasi kontrollieren, beherrschen lernen und richtige Entscheidungen treffen. Also nicht einfach reagieren auf einen Impuls, den wir natürlicherweise haben, sondern dass diesen Impuls kontrollieren lernen und lieber was anderes machen, um mit jemandem zusammenzuarbeiten. So. Du lernst jetzt deinen Impuls zu kontrollieren, der eigentlich komplett natürlich ist, und es hast jemanden, der mit dir übt, der nur Druck ausübt, der fies wird, der dir was um die Ohren schmeißt, der dir Wasser über den Kopf kippt und was es nicht alles gibt, Schnauzgriff und Schreien, Brüllen, Schimpfen, Leinenruck, also alles, was irgendwie unangenehm ist. Was macht das mit dir? Da einfach nochmal kurz nachdenken. Es macht Stress. Also Druck, Zwang, Strafen und so weiter erzeugen einfach Stress im Nervensystem. Und Stress, es ist einfach so, macht unerwünschtes Verhalten einfach noch wahrscheinlicher. Das sieht man auch bei uns, wenn wir unter Stress sind und wir haben eine stressige Woche gehabt, einen stressigen Tag, maulen wir unsere Lieben vielleicht abends auch eher mal an. Das heißt, es macht uns unleidlich. Das macht das Nervenkostüm dünner. Und das ist gerade bei so einem Thema wie, ich möchte, dass mein Hund irgendwas liegen lässt oder mir das gibt, ja eigentlich, ja, es macht es schwachsinnig, das so zu machen, weil wir wollen ja, dass unser Hund mit uns zusammenarbeitet, dass er das, was wir von ihm erwarten, auch abrufen kann, dass er seinen Impuls kontrollieren kann, dass er klar denken kann, sich richtig entscheiden kann. Und wenn unerwünschtes Verhalten des Stress noch wahrscheinlicher wird, spielt das ja komplett dagegen. Und wie schon gesagt, der Hund fällt bei diesen Trainingsweisen in Meideverhalten, das heißt aber nicht nur dem Trainingsobjekt gegenüber. Das heißt, klar, du kannst den schimpfen und machen und tun und rucken und was weiß ich was, damit er die Wurst da, die da am Boden liegt, eben, damit er nicht hingeht, dass er dann wirklich den Kopf abwendet, Meideverhalten zeigt. Aber das passiert nicht nur der Wurst, der Übungswurst am Boden gegenüber, sondern auch dir gegenüber. Wenn du richtig Pech hast, sind solche Situationen für deinen Hund, sobald er weiß, oh Gott, da liegt was und mein Mensch ist in der Nähe, kann das sein, dass der richtig, richtig Stress allein deswegen schon bekommt, dich meidet. Und das ist natürlich nicht das, was du willst, gehe ich mal von aus. Ich möchte ja vermuten, dass du eigentlich möchtest, dass dein Hund und du ein tolles Team seid, dass er ein Familienbegleiter ist, ein zuverlässiger, ein Familienmitglied. Und da hat dann Meideverhalten untereinander einfach nichts zu suchen. Genauso ist es halt auch, das gibt halt auch Hunde, die dann, und das ist nicht selten, die dann in diesen Situationen perfekt funktionieren. Ich sage wirklich funktionieren, weil die jetzt nicht gelernt haben, oh, ne, das ist vollkommen in Ordnung so, das macht auch noch Spaß, sondern die meiden dann halt, aber dafür dieser Druck und dieser Stress, der dadurch erzeugt wird durch die Situation, weil dieses negative Gefühl, was in der Übung schon entsteht, das nehmen die in jede ähnliche Situation mit. Das heißt, wenn du nachher unterwegs bist mit deinem Hund und gehst spazieren und so eine Situation kommt auf, dein Hund sieht was am Boden liegen, der erinnert sich ja an diese Übungssituation, ist ja klar, sonst müsstest du es ja nicht machen. Das heißt, er fühlt sich immer wieder schlecht und das baut immer wieder Stress auf im Hund, immer wieder nicht so tolles Gefühl. Und wenn du Pech hast, kann es sein, dass durch diese Übung, wie du das da gemacht hast, also unter Druck, Zwang, Strafen etc., kann es sein, dass er diesen Stress halt aufsummiert. Es wird dann vielleicht ja auch nicht das Einzige im Alltag sein, wo er mit Druck, Zwang und Strafen zu tun hat. Es wird dann aufsummiert und dann kann es sein, dass er ganz woanders, in einer ganz anderen Situation explodiert. Und man fragt sich so, huch, wo kommt das denn her? Das hat er ja noch nie gemacht. Das ist wie bei uns. Also wenn sich bei uns Druck und Stress summiert, dann ist es ja oft, dass wir auch in irgendeiner wahllosen Situation explodieren, implodieren und ausflippen. Da einfach wirklich mal drüber nachdenken, das auch mal mit einem selbst abgleichen. Zusätzlich, und das ist wirklich nicht selten, haben Hunde dann relativ schnell auch eine neue Strategie. Und die heißt dann entweder, oh, ich muss ein bisschen trödeln und hinter meinem Menschen her schnüffeln und so weiter. Und dann kann ich ja hinter ihm, wo er es nicht sieht, quasi fressen. Es sind also die Hunde am Anfang rumzutrotten und so hinter einem und schnüffel hier, schnüffel da. Die haben dann schon genau gepeilt, da hinten ist irgendwas, das hätte ich gerne. Und fangen dann hinter einem hastig an zu fressen und dann sieht man es nicht. Weshalb ich zum Beispiel, jetzt mal losgelöst von diesem Thema, dieses, der Hund muss immer hinter mir gehen, Dominanzgeschwurfel, total bescheuert finde, weil hinter mir sehe ich nicht, was mein Hund macht. Also ich habe schon gerne, dass mein Hund entweder neben mir läuft, schön in meinem Blickfeld oder vor mir herläuft, dann sehe ich sowas auch viel schneller. Also dieses, der Hund muss hinter mir laufen, ist, naja, ist aber schon mal so ein Grund, wenn so eine Strategie entwickelt wurde, das ist dann schon echt blöd. Genauso könnte der Hund die Strategie entwickeln. Ich muss einfach schneller runterschlucken. Das sind dann die, die wirklich, sie finden was, gucken den Menschen an und machen und verschlucken sich und ersticken noch fast an dem, was sie da runterschlucken, weil sie so schnell meinen, sein zu müssen, damit der Mensch einfach nicht drankommt, damit der Mensch, ob ich jetzt Ärger kriege oder nicht, das ist wirklich, dieses Ärger kriege ich sowieso. Kenne ich schon aus der Übung, Ärger kriege ich sowieso, dann kann ich es auch schnell runterschlucken, habe ich wenigstens meinen Erfolg gehabt. Oder die Strategie, die ich auch ganz oft sehe, ich muss nur schnell genug weit weg von meinem Menschen kommen, dann kann ich da in Ruhe fressen, weil da kann er mir weder die Leine an den Kopf schmeißen, noch die Shepherd-Discs, noch Wasser beim Kopf kippen, noch mir in die Schnauze greifen oder sonst irgendwas. Wenn ich jetzt nur mit meinem Hund zum Beispiel im Feld unterwegs bin, der findet was, der schnappt sich das und rennt mitten aufs Feld. Und ich meine, unsere Hunde sind viel schneller als wir und so weiter. Wir rennen ja so schnell, wie die wegrennen und das dann da auf dem Feld, mitten auf dem Feld fressen oder wo auch immer. So schnell kommen wir nicht hinterher, dann ist das weg. Das heißt, es ist auch noch, wenn man da mit Druck, Zwang und Strafen arbeitet, um Meideverhalten hervorzurufen, um das zu verbieten, ist ja eigentlich dieses Sicherheitsgefühl, was es uns geben soll, ja schon im Eimer. Es ist im Arsch. Auf Deutsch gesagt, es ist im Arsch. Es funktioniert nicht, denn der Hund hat nachher Strategien entwickelt, um es trotzdem zu bekommen, um es trotzdem runterschlingen zu können und genau zu wissen, mein Mensch kommt nicht dran. Und das hat nichts mit ich zeige meinem Mensch, wer hier der Boss ist, zu tun, sondern einfach mit einem schlauen Hund. Ein schlauer Hund, weil wir werden unangenehm und natürlich, wir entziehen uns auch unangenehmen Reizen. Es ist ja einfach so. Also jeder würde lügen, wenn er sagen würde, nee, also da mache ich einfach mal, was ich soll. Und das Problem, was da einfach noch entsteht, und das ist ja das, was du nicht willst, vermute ich, wenn du hier in meinem Podcast bist, und was ich auch persönlich nicht will, das Vertrauen des Hundes in dich als Bezugsperson ist mega angeknackst. Das merkst du ja daran, dass er wirklich andere Wege findet und ja, sein Bedürfnis einfach zu befriedigen. Aber wenn wir jetzt mal gucken, jetzt habe ich ja ganz viel gesagt, was nicht hilft. Ja, ich bin ja bisher, das fällt mir gerade ein, ich bin ja bisher auch nur auf Gefundenes eingegangen. Natürlich gilt das auch alles für das Ausüben, also ne, Hergeben von Dingen, die der Hund im Maul hat. Da gilt das natürlich auch. Also wenn mein Hund was im Maul hat und ich übe mit ihm, er soll mir das geben und macht den Schnauzgriff und reiß ihm das aus der Schnute, ist das mega unangenehm. Also kann ich nur nachempfinden. Wenn mir jetzt jeder immer einen Löffel aus der Hand nehmen würde, wenn ich irgendwas essen möchte oder mir den Mund aufmachen würde, würde es da rausschaben. ja, fände ich jetzt auch nicht so geil und würde auch nicht lernen, ach, ne, vielleicht macht das Sinn, dass ich das ausspucke, weil die Hunde verstehen den Sinn ja nicht. Es ist ja erstmal ein ganz natürliches Verhalten. Und das sind dann so, So Dinge, wo die Hunde dann anfangen, ganz oft bei dem Aussignal, wenn es halt mit Druck und Zwang oder Übergriffigkeit halt, ne, Schnauzgriff oder sowas geübt, also in Anführungsstrichen geübt wird, das wird ja nicht geübt, das ist ja kein Üben, das ist ja kein Training, das ist immer das, was mich am meisten fuchst, wenn er sagt, ja, wir trainieren das jetzt und dann wird der Hund, wird über die Schnauze gegriffen, Schnauze aufgemacht, dem wird halt quasi gezeigt, dem bleibt keine andere Wahl, das ist kein Training, ich übe ja nichts mit dem Hund, ich zeige dem Hund nur, dass ich übergriffig bin und blöd. Dass ich halt eine Arschkrampe bin, was halt wirklich das Vertrauen in mich dann auch stört. Und das ist halt beim Ausgeben auch nichts anderes. Ich zeige dem Hund halt einfach, wenn ich in der Nähe bin, ist es total unangenehm. Und dann fangen ganz, ganz viele Hunde an, weil Ressourcensicherung ist erstmal ein ganz natürliches Verhalten. Wenn etwas dem Hund wichtig ist, das ist ja wie bei uns, also wenn mein Mann mit mir im Restaurant sitzt und ich habe mein Lieblingsgericht vor mir stehen und der klaut mir, weiß ich nicht, ich sage, ich habe Fritten auf dem Teller, ist jetzt nicht mein Lieblingsgericht, aber ich sage einfach mal, ich habe Fritten auf dem Teller und der klaut mir ständig eine Fritte, dann haue ich dem auch irgendwann auf die Finger und sage, hör mal, das sind meine, du hast ja selber welche oder kauf dir selber welche oder sonst irgendwas. Das ist ähnlich, ne? Das ist ähnlich. Ich sage ihm einfach, dass mir das gerade nicht so passt. Und ich meine, ganz, ganz viele komme ich gerade wieder von Hölzgen auf Stöckskin, weil es mich immer wieder so nervt, dass es in den Medien und bei vielen TrainerInnen immer noch so propagiert wird. Es ist genauso, es fängt ja schon an mit diesem Napftraining, was ganz, ganz viele machen. Wenn ich zu meinen Coaches komme im Starttermin fürs Kompakttraining, fürs Einzeltraining, dann habe ich ganz oft, ja, und dann muss der, ich greife dann immer in den Napf und heb den Napf weg und stelle den wieder hin. Ich muss dem ja zeigen, dass ich den immer wegnehmen kann, dass das vollkommen in Ordnung ist. Aber das geht ja genau gegen diese Ressourcensicherung erstmal voll gegen. Der Hund lernt ja erstmal, in meiner Gegenwart ist nichts sicher. Nichts ist sicher. Der lernt nicht, ach, das ist nicht so schlimm, der Napf, ne? Der lernt einfach, in meiner Gegenwart ist es immer total ungemütlich. Nichts ist sicher. Alles muss gesichert werden. Und das sind dann die Hunde, die auch beim Austraining zum Beispiel über diese Arten anfängt zu knurren vielleicht, Zähne zu zeigen, zu warnen, was ja vollkommen in Ordnung ist. Also bloß nie, 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 niemals Knurren verbieten oder auch wenn Zähne gebleckt werden. Das ist ja auch schon eine Warnung, aber das ist Kommunikation. Ein Hund, der das verliert, also es gibt ja diese tolle Eskalationsleiter. Du kannst dir jetzt einfach so eine Leiter vorstellen und jede Sprosse von dieser Leiter ist in der Aggression quasi, so ein ja, es ist eine Leiter im Aggressionsverhalten. Und jede Sprosse hat ein eigenes Verhalten. Dann sage ich mal, unten steht Knurren, danach wäre Lefzen hochheben, danach wäre Abschnappen. Also ne, es eskaliert halt, je weiter man die Treppe hochkommt. Und wenn du deinem Hund jetzt jedes Mal das Knurren verbietest, das Lefzen hochheben, also das Warnen abgewöhnst oder es strafst, brechen diese Sprossen in der Leiter quasi durch, knack, die sind kaputt. Das heißt, dein Hund kann diese nicht mehr betreten und das nächste wird dann Abschnappen sein. Das heißt, du hast einen Hund, der gelernt hat, okay, Kommunikation über Knurren funktioniert nicht, wird gestraft, Kommunikation über ja, Lefzen heben oder was auch immer wird weggestraft, da muss ich eben direkt abschnappen. Das heißt, die Hunde schnappen relativ zügig und relativ, ja, sicher ab. Und das ist ja auch was, was wir nicht wollen. Vor allen Dingen in Haushalten mit Kindern, wenn gesagt, ja, der knurrt hier, das geht gar nicht, das musst du dem verbieten. Nein, 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 nein. Niemals, 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 niemals. Arbeite damit. Sei froh, dass dein Hund kommuniziert. Je länger dein Hund knurren kann, umso weniger wird gebissen oder abgeschnappt. Oder sonst irgendwas. Ne? Also, das ist Kommunikation. Ein Hund, der knurrt, der kann mega gut kommunizieren. Und das ist halt auch ganz, ganz viel, zum Beispiel Hunde, die aus dem Tierschutz kommen. Wie gesagt, anfangs erwähnt, die müssen Ressourcen verteidigen. Das heißt, ein Aus oder auch ne, an den Fressnapf näher rankommen, da muss man gut trainieren, einfach weil da ist Knurren vorprogrammiert. Das ist doch logisch. Dieser Hund hat Erfahrung gemacht, was weg ist, ist weg. Und ich kann nur überleben, wenn es nicht weg ist, weil ich es dann fressen kann. Ne, das muss man einfach mal in unsere Köpfe rein. Warum Hunde das machen? Es hat einen Sinn. Jedes Verhalten hat eine Ursache. Jedes Verhalten hat einen Sinn. Und ich kann spoilern, das ist nie Dominanzgehabe. Zwischen Mensch und Hund ist es nie Dominanzgehabe und es gibt auch nicht den dominanten Hund. Und das wird ganz oft in diesen Trainingskonstellationen mit Aus und so weiter ganz, ganz oft propagiert. Wenn der Hund etwas nicht hergibt, dann ist der dominant. Er zeigt uns, dass er der Chef ist. Nein, er zeigt uns, dass diese Ressource für ihn wichtig ist, warum auch immer. Aber das heißt nicht, dass wir diesem Hund nicht beibringen können, dass es sich mega lohnt, es uns zu geben. Aber das ist halt wirklich etwas, was Training und Übung bedarf. Mit Köpfchen. Mit Köpfchen und so weiter. Und nicht mit, ich hau mal drauf oder ich schmeiß dir meine Leine an den Kopf oder da muss der durch. Das gibt nur böses Blut. Und der Hund ist nachher am längeren Hebel. Er hat die schärferen Zähne. Er hat die spitzeren Zähne, er beißt zu und dann ist der arme Kerl auch wieder am Arsch, weil dann ist es der böse Hund. Dabei hat er vorher schon kommuniziert, einmal, nee. Und deswegen jetzt mal den Bogen schlagen, die Brücke schlagen zu, was hilft denn dann? Also wenn es nicht Strafe, Druck und was weiß ich was ist, Zwang, was ist es dann? Und hier plädiere ich wirklich und ich kann dir aus Erfahrung sagen, es funktioniert. Viel, viel besser als alles andere. Ich plädiere für Kooperation statt Kadavergehorsam. Es geht nicht darum, dass dein Hund das, also ich möchte auch nicht, dass dein Hund etwas für, dein Hund, ich möchte auch nicht, dass mein Hund was für mich macht. Er ist ja nicht mein Angestellter oder sonst irgendwas. Wir sind hier ein Sozialgefüge, eine Familie, wir sind Sozialpartner, wir sind Bindungspartner. Ich möchte nicht, dass mein Hund etwas für mich macht, sondern mit mir macht. Ich möchte, dass er mit mir kooperiert. Dass wenn ich sage, komm, gib mir das mal, Mutti weiß es besser, das ist nichts für dich oder ich hätte das gern jetzt mal, da tun wir mal weg. Dann möchte ich, dass du mitmachst. Mitmachen und nicht mach das, weil ich das sage. In dem Sinne jetzt Kadavergehorsam. Und das kriegt man halt wirklich nur hin, indem man das mit Spaß am Training macht. Für Mensch, aber auch für Hund. Ne, wenn es beiden Spaß macht, das kennen wir ja, alles, was Spaß macht, machen wir häufiger, länger, ausdauernder und so weiter. Das geht den Hunden genauso. Alles, was denen Spaß macht, wo die Freude dran haben, was sich lohnt. Das machen die einfach mit viel mehr Inbrunst. Ne? Viel länger, viel zuverlässiger. Und genau da wollen wir doch hin. Gerade bei so einem wichtigen Thema wie jetzt zum Beispiel Anti-Giftköder oder Austraining. Das muss funktionieren. Und der Übungsaufbau muss für den Hund gut verständlich und kleinschrittig sein. Das heißt, ein Hund macht auch nicht Abitur direkt nach der Grundschule. Ich sehe das ganz oft, dass, ach, das funktioniert ja jetzt damit, dann muss es damit auch funktionieren. Nein, das sind verschiedene Schwierigkeitsgrade. Man kann nicht anfangen mit einem Toastbrot und auf einmal bleibt die Wiener Wurst da liegen. Das wird nicht funktionieren. Das ist ein ganz, ganz anderer Schwierigkeitsgrad. Obwohl ich sagen muss, ich hatte mal eine einzige Hündin im Training, da war Toastbrot top of all. Da hat die Wurst für liegen lassen, für Toastbrot. Also von daher ist es natürlich auch eine Sache, die sehr individuell ist. Das gehört noch dazu, ne? Es muss halt eine leicht steigende Schwierigkeitsstufe überall geben. Ne? Also kleinschrittig wirklich schauen, die Wertigkeit von Sachen, mit denen ich übe. Und da geht es ja nicht nur um Futter, sondern auch um Spielzeug zum Beispiel. Also gerade so die Aussachen sind ja ganz oft auch Spielzeuge, das Lieblingsspielzeug oder was auch immer, was der Hund nicht gerne ausgibt. Ist ja nicht nur immer Futterkrams. Da wirklich einfach mal schauen, kann ich da eine Hierarchie aufbauen also in der Wertigkeit der Dinge, mit denen ich üben möchte und wirklich kleinschrittig vorgehen, mit Köpfchen einfach, mit ein bisschen Strategie und nicht ins Blaue rein, dass man auch wirklich einen sichtbaren Prozess hat. Ne? So ins Blaue rein ist immer so, ja, funktioniert nicht, aber warum nicht? Kann ich nicht gucken, weil ich habe nichts zum Anfassen. Wenn ich mir aber aufschreibe, so, ich übe jetzt zum Beispiel, der soll das schnöde Toastbrot, außer bei der einen Hündin, da war das natürlich der Endgegner gewesen, aber bei den meisten Hunden ist Toastbrot wirklich relativ minderwertig. So, der soll das Toastbrot liegen lassen, was könnte dann das nächst höherwertige sein? Dann nehme ich natürlich nicht direkt die Wiener Wurst, weil natürlich lässt er das Toastbrot für den Wiener liegen, aber dann bin ich irgendwann ziemlich schnell am Ende, weil er erwartet der für alles andere und dann nochmal hochwertiger. Deswegen wirklich mal gucken, was ist die Hierarchie der Sachen, mit denen ich üben möchte, auch egal was. Alles, was ich dem irgendwie mal wegnehmen wollen möchten könnte, blub, das nehmen wir einfach. Alles. Aufschreiben. Aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Und das, was funktioniert hat, auch aufschreiben. Das mit dem und das mit dem, aufschreiben. Und diese immer und immer wieder, also wenn du das wirklich kleinschrittig machst, verständlicher Übungsaufbau, die Schwierigkeitsstufen leicht steigend, aufeinander abgestimmt, wenn du das immer und immer wieder machst, ne, das ist natürlich Übung, aber Dein Hund macht im Training die immer und immer wiederkehrende Erfahrung, dass sich das Liegenlassen oder halt das Hergeben, je nachdem, was du gerade da übst, massiv lohnt. Der macht im Training immer und immer wieder die Erfahrung, dass es bei dir immer etwas noch Besseres gibt. Ist ja logisch, wenn du die Hierarchie, ne, der Sachen so. Und er macht auch immer und immer die Erfahrung, im Training natürlich nur, dass wenn er das, was er gefunden hat, liegen lässt oder hergibt, was er hat, im Training, das möchte ich jetzt hier nochmal komplett, hier rote Lettern, große, dicke, fette, unterstrichene Buchstaben, im Training macht dein Hund immer wieder die Erfahrung, dass er beim Liegenlassen, für das Liegenlassen, etwas immer Besseres bekommt, plus er bekommt das, was er hat liegen lassen, on top als Belohnung noch dazu. Das heißt, er hat zwei richtig geile Belohnungen dafür, dass er dieses schnöde Gedöns hat liegen lassen. So. Und ähnlich ist es auch beim Ausgeben. Dein Hund macht im Training die immer und immer wiederkehrende Erfahrung, dass er für das Ausgeben des etwas Minderwertigeren immer was Besseres bekommt, plus je nachdem, das, was er ausgegeben hat, on top noch dazu. So, das ist das, was dieses Training so massiv lohnenswert für deinen Hund macht. Dein Hund lernt, es lohnt sich mega, mega, mega. Und das ist ja das, was das Hirn abspeichert. Es wird ja ein Automatismus, es wird ja eine Routine zwischen euch durch das Training. Und dadurch, dass sich das immer lohnt und immer lohnt und immer lohnt, wird sich dein Hund im Ernstfall, oder das Hundehirn, es ist ein Automatismus dann, das Hundehirn wird sich im Ernstfall, also ne, du gehst spazieren mit deinem Hund, auf einmal liegt da was, dein Hund wird sich, oder das Hirn deines Hundes, wird sich im Ernstfall genau daran erinnern. Denn das wird automatisch aufplöppen, da liegt was, es gibt immer was Besseres bei meinem Menschen. Da denkt dein Hund, wenn du halt ganz, ganz viel, das hat was mit Routinen und Übungen und ne, zu tun. Also es ist wie Training vom Sport, so muss man das Hundehirn trainieren und nachher ist es ein Automatismus. Oder ich sag mal, wie Autofahren lernen. Natürlich, wenn wir am Anfang lernen, Auto zu fahren, dann haben wir alle möglichen Vorgänge im Kopf, müssen uns das immer separat irgendwie erklären. So, jetzt muss ich die Kupplung drücken, jetzt muss ich schalten, jetzt mache ich den ersten Gang, den zweiten Gang. Am Anfang sind das alles noch so einzelne Mechanismen, die wir uns bewusst sagen müssen, damit wir das hinbekommen. Aber keiner fährt ja heute, also bestenfalls keiner fährt mehr heute Auto nach ein paar Jahren Übung. Also nur das heißt jetzt nicht, dass du mit deinem Hund ein paar Jahre üben musst, aber relativ flott kommt bei uns ja auch die Routine, dass wir quasi nicht mehr drüber nachdenken, wenn wir schalten wollen. Wir fangen dann ja nicht an und sitzen im Auto, oh Gott, jetzt gleich muss ich die Kupplung drücken, dann den ersten Gang rein, oh Gott, jetzt muss ich wieder die Kupplung drücken und den zweiten Gang, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich lenken und jetzt muss ich auch noch so und ich muss auch noch blinken. Das passiert ja nicht. Das ist in der Fahrschule so und relativ zügig kommt dann ja diese Gewöhnung daran, dass alles automatisch läuft. Und so ähnlich kannst du dir ein gut aufgebautes Hundetraining vorstellen, dass das ein Automatismus, eine Fahrschule für deinen Hund wird. Das heißt, im Ernstfall erinnert sich das Hundehirn genau daran, dass immer, wenn da was gelegen hat, es was viel Besseres bei dir gegeben hat. Dann lässt er das liegen. Dann lässt er das liegen, kommt zu dir. Und du hast natürlich im Ernstfall oft nicht genau das Bessere. Also wenn da jetzt, keine Ahnung, eine Bratwurst liegt, müsstest du ja dann das nächst Bessere haben. Hast du ja beim Alltag meistens nicht dabei. Das ist aber nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn dein Hund dann in dieser Ernstsituation mal leer ausgeht. Gar nicht schlimm. Das Hundehirn hat sich erinnert, es gibt immer was Geileres bei meinem Menschen. Es lohnt sich, das liegen zu lassen und eventuell bekomme ich das nachher auch noch dann. Natürlich geht das unter Umständen nicht. Natürlich, wenn du sagst, okay, ich habe das inspiziert, alles ist in Ordnung, dann könntest du es freigeben. Dann hättest du quasi im Alltag mega geil geübt. Aber in den meisten Fällen ist es natürlich so, dass wir das eher nicht freigeben, weil wir nicht wissen, ist es präpariert, was ist es so. Das heißt, dein Hund geht in dieser Alltagssituation, wo er mega geil reagiert hat, er ist zu dir gekommen oder hat es angezeigt oder wie auch immer, geht leer aus. Das ist überhaupt nicht schlimm. Einmal ist keinmal, sage ich jetzt mal. Aber was ich dann zum Beispiel immer machen würde, ist, dass du danach die Tage einfach mal hier und da noch mal ein paar Übungseinheiten einstreust, um das Ganze aufzufrischen und zu festigen. In denen halt, also so ein paar Durchgänge zu machen, in denen dein Hund wieder Gewinn macht. wo er wieder nicht leer ausgeht, um das einfach zu festigen. Weil wenn es zu oft so ist, dass er leer ausgeht, dann kommt natürlich immer wieder Frust in diese Situation. Das wird mit der Situation verknüpft. Da liegt was. Ja, beim letzten Mal hat es nicht geklappt, beim vorletzten Mal nicht, dann auch nicht, dann auch nicht, dann auch nicht. Und dann kann es sein, dass du dir dieses Verhalten kaputt düdelst. Das heißt, wann immer dein Hund leer ausgegangen ist und trotzdem mega geil mitgemacht hat, ist das nicht schlimm. Mach einfach danach nochmal ein paar Übungseinheiten, ne, wo das wieder so aufeinander aufbaut, wo immer du das Bessere hast und gegebenenfalls das, was er hat liegen lassen, nochmal freigibst, dass er einfach immer nochmal ein paar Mal Gewinn macht, damit sich das im Gehirn wieder stärkt. Genauso beim Ausgeben. Ne? Also wenn dein Hund irgendwas findet und gibt es aus, hast du unter Umständen auch nicht das Geilere dabei oder kannst das dann nochmal freigeben? Dann machst du einfach nochmal ein paar Ausübungen die Tage danach, wo sich das richtig für deinen Hund lohnt, damit er gar nicht so in den Mut kommt, so, ah, lohnt sich vielleicht doch gar nicht so. Und diese Vorgehensweise ist erstens resistenter gegen Störungen, also gegen Fehler, weil es deinem Hund Spaß macht, weil es sich für ihn lohnt. Alles, was sich lohnt, wird häufiger und besser und länger und wie auch immer gezeigt. Das heißt, es wird ja ganz oft gesagt, wir müssen das absichern, das Verhalten. Das Verhalten muss abgesichert werden. Das sagen ganz, ganz viele, die aversiv unterwegs sind. Aber es ist Quatsch. Warum muss ich denn etwas, was meinem Hund Spaß macht, was sich für meinen Hund gut anfühlt, was sich für meinen Hund lohnt, warum muss ich das absichern? Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Hund es auf diese Weise bewusst, also mir ist es halt ja auch wichtig, bei vielen Aversivtrainern, die dann über Zwang und Druck arbeiten, bei denen ist es ja wichtig, dass der Hund nicht denkt. Der Hund soll nicht denken am besten. Der Hund soll tun, was man sagt. Deswegen muss man ja auch absichern. Ich sehe es aber ganz anders. Ein Hund, der sich selbst richtig entscheidet. Ich muss meinem Hund beibringen, was ich von ihm erwarte, und er soll sich richtig entscheiden. Er soll mitdenken, überlegen, also es ist ja nachher ein Automatismus, aber er soll natürlich im Training mitdenken. Was könnte denn meine Bezugsperson, was könnte die meinen? Und dann lernen wir das gemeinsam. Das heißt, ich habe einen Hund, der mitdenkt, sich richtig entscheidet, und sobald das Hirn ja an ist, ne, das ist dir wahrscheinlich ja, ja ziemlich logisch, dass wenn kognitiv das Hirn an ist, der Hund kognitiv denkt, bewusste Dinge tut, dass da mehr weniger Scheiße rauskommt, als wenn er impulsiv irgendwas macht. So. Das heißt, ein Hund, der mitdenkt, entscheidet sich bei richtigem Training, bei nettem Training, bei Verständnis, bei verständlichem Training, bei strukturiertem Training ja eher richtig, der entscheidet sich richtig. Das heißt, er ist voll mit seiner Birne dabei und muss nicht impulsiv irgendwas einfach tun, weil ich ihm das sage. Und das stärkt halt auch die Beziehung und das Vertrauen in dich. Ne? Es macht erstens resistenter gegen Störungen, gegen Fehler. Ne? Da muss nichts abgesichert werden und es stärkt auch noch eure Beziehung. Und das finde ich halt, das ist eigentlich das Wichtigste daran. Ne? Dann hast du dein Sicherheitsgefühl im Grunde. Aber letzten Endes, und das muss ich halt auch dazu sagen, ein Hund ist auch nur ein Lebewesen. Ne? Ich habe es eingangs schon erwähnt. Wir sind nicht perfekt, unsere Hunde sind nicht perfekt und ganz, ganz oft wird von unseren Hunden Perfektion und hundertprozentiges Funktionieren erwartet. Ne? Da kann das doch eigentlich. Ja, es gibt aber auch Tage, da hat man vielleicht Schmerzen, da ist man nicht gut drauf, da funktionieren auch Übungen, die super sitzen und lässt sonst immer alles liegen an einem Tag nicht. Ja, 100% gibt es nicht. So. Dennoch wird dein Hund in schwierigen Situationen eher bereit sein, Hochwertiges anzuzeigen und liegen zu lassen oder auch herzugeben, wenn er das mit Spaß gelernt hat. Und wie gesagt, mit Spaß gelernt hat, sich bewusst dafür zu entscheiden. Weil dann ist das Hirn an, die Kognition ist da und dann klappt das viel eher, als wenn es über Meideverhalten etc. geht. Und wenn du wissen willst oder Unterstützung haben möchtest, wie du das aufbauen kannst, ne, sowohl das Liegen lassen, Anzeigen, als auch das Hergeben von hochwertigen Ressourcen. Dann, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, am 1.11.2024 startet mein Online-Club in der Winter Edition und es sind 4 Monate online, 100% online und jeden Monat geht es um ein anderes Monatsthema. Das heißt, jetzt im November starten wir, weil es halt so gefragt war, mit dem Thema Aus heißt aus, wo wir uns genau um diese Sachen kümmern, wo wir gemeinsam schauen, wie das individuell mit deinem Hund, weil das natürlich auch ein bisschen charakterabhängig ist, wie der Hund am besten lernt, wie du das am besten mit deinem Hund aufbauen kannst. Im Dezember geht es um das Thema Grenzen setzen. Im Januar geht es um das Thema Begegnung aller Art. Heißt Hund, Pferd, Menschen, Kinder, Jogger, Rad, was auch immer. Und im Februar geht es um das Thema, ach ja, genau, ich muss gerade mal überlegen. Haustür auf, stay cool. Das heißt wirklich alles rund um die Haustür. Das wurde auch gefragt. Das heißt, entspannter zum Spaziergang auf. Brechen, dann, wenn die Haustür aufsteht, weil du zum Beispiel mal kurz zum Mülleimer musst, dass dein Hund im Grunde drin sitzen bleiben kann, eben nicht rausstürmt und so weiter. Also alles rund um die Haustür. Aber jetzt hier in dem Podcast, jetzt gerade in der Folge, geht es ja ums Aus, heißt aus. Das ist jetzt im November. Also, wenn du dabei sein möchtest, noch sind die Türen geöffnet, noch kannst du dazu stoßen. Ich werde dir in den Shownotes unten einfach mal den Link zu den Informationen dalassen. Kannst du dir gerne anschauen und dich einbuchen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest, dass du vielleicht das eine oder andere, wenn du vielleicht doch noch ein bisschen anders unterwegs bist in den Themen, jetzt für dich überdenkst. Vielleicht konntest du da so ein bisschen Impulse für dich mitnehmen. Und sag mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.